Schäfer noch?
Ja, Herr Seibert hat das schon gesagt. Wir machen jetzt hier und wollen das auch nicht tun, so eine Exegese der Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, was auch immer Sie meinen, schwarz-weiß, gut-böse, grün-rot, wollen wir nicht.
Herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Staatssekretär Steffen Seibert mit einem kleinen Delay, den wir heute verzeihen, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Wir haben eine Reiseankündigung durch das Auswärtige Amt. Herr Schäfer.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich mache schnell. Morgen Nachmittag wird Herr Gabriel aufbrechen zu einer Reise nach China, nach Peking. Schon die nächste Begegnung im Wochentakt, könnte man sagen, mit seinem chinesischen Amtskollegen, der vor knapp 4 Wochen hier war für den strategischen Dialog zwischen Berlin und Peking. Nunmehr ist es seine erste Reise als Außenminister nach China. Er wird dort Gespräche im Rahmen seines Antrittsbesuchs führen. Worum es im Kern geht, ist zum allerersten Mal ein neues Dialogformat zu eröffnen, das wir mit China gestalten möchten, das wir den People-to-People-Dialog nennen. Das soll werden zu einem Gesprächsraum für gesellschaftliche Themen, die für beide Länder von Bedeutung sind, an denen Vertreter von Politik, Kultur, Bildung, Medien und Zivilgesellschaft teilnehmen. Das ist geplant für den Vormittag von übermorgen des Mittwochs. Ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass China ein ganz wichtiger Partner Deutschlands ist für die wirtschaftlichen Beziehungen, genauso wie für die politischen und die zwischengesellschaftlichen Beziehungen. Ohne China wird es uns nicht gelingen, in den für uns wichtigen Fragen des Freihandels, des Klimaschutzes, aber auch bei der Bewältigung von internationalen Konflikten wie dem auf der nordkoreanischen Halbinsel zu guten Lösungen zu kommen. Deshalb haben wir ein übergeordnetes Interesse an einer guten partnerschaftlichen und strategischen Zusammenarbeit mit China, mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen hinzubekommen. Und dafür braucht es natürlich einen engen Austausch auf politischer Ebene. Und es ist geradezu beispiellos, wie häufig sich die Vertreter der jeweiligen Regierung Deutschland und Chinas in den letzten Monaten, letzten Jahren, auch jetzt in den kommenden Monaten treffen werden. Das ist gut und richtig so aus unserer Sicht. Und auch dazu möchte der deutsche Außenminister seinen Beitrag leisten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Gibt es Fragen zu dieser Reise? Nicht, dann haben verschiedene Kollegen verschiedene Themen bei mir angemeldet. Wir fangen mal an mit dem Thema Griechenland und Eurogruppe. Der Kollege aus Griechenland hat die erste Frage dazu.
Eine Frage an Frau Kalvay, Herr Schäfer und Herr Seibert vielleicht. Herr Gabriel plädiert für eine Schuldenerleichterung für Griechenland, und zwar konkrete zu sagen heute in Eurogroup. Was sagen Sie dazu?
Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass der Minister sich vorhin, es gab eine Pressekonferenz mit dem französischen Finanzminister Herrn de Maizière, er hat sich dazu zu dem Thema geäußert, und ich würde jetzt gerne einfach auf diese Äußerung verweisen. Das können Sie überall nachlesen. Es gibt einen Livestream bei uns auf der Homepage, da können Sie es nachlesen.
Herr Seibert.
Ich habe nichts wesentlich anderes zu sagen. Heute wird sich ja die Eurogruppe mit dem griechischen Programm befassen, wird weiter konstruktiv in Richtung eines erfolgreichen Abschlusses der zweiten Programmüberprüfung arbeiten. Die Finanzminister werden dabei natürlich über die griechischen Reformmaßnahmen beraten. Die Institutionen werden berichten über den Stand der Umsetzung bei den sogenannten Vorabmaßnahmen, also den Prior Actions. Zur Umsetzung eines Teils dieser Maßnahmen hat Griechenland Ende der Woche ein umfassendes Paket parlamentarisch verabschiedet. Das ist ein sehr wichtiger Schritt zum Abschluss der zweiten Programmüberprüfung. Außerdem wird sich die Eurogruppe auch mit Fragen der Schuldentragfähigkeit auseinandersetzen. Dabei gilt weiterhin die Vereinbarung von Mai 2016 und der schon bereits verabschiedete signifikante Bündel von Maßnahmen zur Schuldenerleichterung des ESM. Das ist ein Rahmen zum Umgang mit der Schuldentragfähigkeit. So, also ich will der Eurogruppe heute nicht vorgreifen. Gespräche laufen dort. An Lösungen wird konstruktiv gearbeitet.
Herr Theiler.
Frage an Herrn Seibert. War der Vorstoß vom Außenminister also unnötig aus Sicht der Kanzlerin?
Das ist, Sie bewerten das. Ich habe die Haltung der Bundesregierung, mit der wir nun schon sehr lange in genau diesem bewährten Verfahren arbeiten, noch einmal vorgetragen. Und dass unser Interesse aller in der Bundesregierung es ist, dass dieses Verfahren zu einem guten Abschluss kommen möge, das können Sie sich vorstellen.
Darf ich auch noch einen Satz sagen?
Bitte, Herr Schäfer.
Also ich habe, ich glaube, das Zitat des Außenministers, so wie es sich heute in der Süddeutschen Zeitung wiederfindet, spricht für sich. Das möchte ich auch gar nicht erläutern. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass der Außenminister sich übers Wochenende mit Kollegen und auch mit der Bundeskanzlerin dazu natürlich in Kontakt gesetzt hat, mit der Bundeskanzlerin heute Morgen, mit dem Finanzminister bereits gestern. Da wird es auch heute noch Absprachen geben, weil es wichtig ist, dass es eine abgestimmte Position der Bundesregierung bei dieser wichtigen, ja entscheidenden Frage für die Zukunft des Euroraumes und für die Zukunft Griechenlandes gibt.
Herr Jung, dazu?
Hat sich erledigt.
Dann Herr Steiner.
Herr Schäfer, darf ich im Umkehrschluss daraus schließen, dass es, geht aber auch an Frau Kalwey und Herrn Seibert, dass es diese Position derzeit zumindest noch nicht gibt?
Naja, die Haltung des Außenministers haben Sie in der Süddeutschen heute unten auf der Seite 1 vernehmen können. Daraus muss ich Sie selber bitten, Herr Steiner, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Jedenfalls dem Außenminister ist es sehr wichtig, dass es eine abgestimmte Position innerhalb der Bundesregierung zu dieser Frage gibt, die, ich kann es nur wiederholen, große Bedeutung hat für die Zukunft nicht nur eines wichtigen Partnerlandes, sondern des Euroraums als Ganzem. Und ich denke, ich spreche für den Außenminister, wenn ich sage, dass wir ein Interesse daran haben müssen, wir als Deutsche, dass wir uns mit unserer Haltung nicht allzu sehr isolieren. Da gibt es die Institutionen, den IWF, die Eurogruppe, die Europäische Zentralbank, den ESM, die Kommission und andere, die sind gar nicht weit voneinander entfernt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da jetzt eine Lösung finden, die eine gute Zukunft für Griechenland möglich macht, ausdrücklich einschließlich von den bereits am 24. Mai 2016 in Aussicht gestellten Schuldenerleichterungen.
Herr Jess. Da wir ja hier lernen, dass die Regierung in der Regel mit einer Zunge sozusagen spricht. Das bemerkenswerte Wort im Interview des Außenministers scheint doch zu sein, dass jetzt Deutschland dazu stehen müsse, Erleichterungen zu gewähren, nachdem Griechenland eine Reihe auch von Vorleistungen erbracht hat. Gilt dieses jetzt oder ist das ein Jetzt, was nach Ansicht zum Beispiel des Finanzministeriums erst im nächsten Jahr gilt?
Richten Sie die Frage an mich, Herr Jessen?
Ich richte die Frage an Sie und an Frau Dr. Kalwey.
Ich habe lange Jahre meines Lebens in Afrika verbracht und die Übersetzung des Wortes Yes ins Englische lautet Now. Wenn jemand in Afrika Now sagt, kann das ganz viel bedeuten, aber sicher nicht unbedingt das, was wir mit Jetzt verstehen. In Südafrika ist es üblich zu sagen, wenn man wirklich meint, dass es ganz dringend ist, sagen die in Südafrika Now, Now, Now. Und das ist jetzt sozusagen die afrikanische Interpretation des Ganzen. Was der Minister gesagt hat, ist in der Tat, ich lese den Satz gerne vor, jetzt müssen wir zu diesem Versprechen stehen. Ich glaube nicht, dass damit notwendigerweise gemeint sein muss, dass das heute ist. So haben Sie es ja interpretiert, sondern heißt, jetzt ist der Moment, die Prior Actions sind von griechischer Seite verabschiedet, jetzt ist der Moment, sozusagen die Gegenleistung zu liefern. Und die Gegenleistung ist, wie gesagt, vorkonturiert durch die Vereinbarungen und das In-Aussicht-Stellen von Schuldenerleichterungen am 24. Mai 2016. Jetzt ist, wenn Sie so wollen, der politische Moment, in dem das geschehen soll.
Ja, nun ist ja aber Herr Gabriel der deutsche Außenminister und nicht ein afrikanischer. Welches Gewicht, welche Bedeutung hat denn das jetzt? Oder soll es nur unterstreichen, das, was im Grunde Herr Seibert und auch aus dem Finanzministerium immer wieder zu hören war, dass selbstverständlich, wenn denn dann dieser Prozess abgeschlossen ist, man auch über Schuldenerleichterung reden können. Also dann doch das Umsetzungs-Jetzt im nächsten Jahr. Das ist dann eine sehr afrikanische.
Ich glaube, Sie können das guten Gewissens nicht im afrikanischen Sinne, sondern im deutschen Sinne verstehen. Jetzt heißt in diesem politischen Moment. Ich werde mich jetzt nicht auf eine Stunde und Minute festlegen, Herr Jessen.
Herr Jung.
Frau Kalwey, vielleicht noch
Ah, Entschuldigung, Frau Dr. Kalwey, nochmal.
Ja, ich würde mich jetzt nicht zu irgendwelchen Definitionen über Zeitpunkte hinreißen lassen. Ich kann das nur nochmal wiederholen, was ich gesagt habe. Und hier wurde jetzt auch mehrfach auf das Eurogruppen-Statement vom Mai 2016 verwiesen. Da ist es klar festgehalten und an diese Vereinbarungen halten wir fest. Deswegen sehe ich da auch keinen Widerspruch. Es gibt Vereinbarungen, die sind da festgeschrieben und zu diesen Vereinbarungen stehen wir auch.
Jetzt Herr Jung.
Herr Schäfer, wenn Sie von einer drohenden Isolierung Deutschlands sprechen, welche europäischen Partner, welche Eurozonenpartner sieht Herr Gabriel auf seiner Seite?
Ich habe nicht von einer drohenden Isolierung Deutschlands gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass wir ein Interesse daran haben, nicht isoliert dazustehen. Das gilt für diesen Fall und für diese Problematik. Den Umgang mit Griechenland gilt das genauso wie für andere Themen, dass wir gut beraten sind als ein wichtiger, vielleicht der wichtigste, wirtschaftlich wichtigste sowieso Partner, den Griechenland in Europa hat, dass wir sehr aufmerksam zuhören, was unsere Partner in den Institutionen, aber auch unsere Partner in der Eurogruppe, zum Beispiel der niederländische Vorsitz, zu diesen ganzen Themen zu sagen hat.
Woher wissen wir denn, dass es jetzt wieder kein Good Cop, Bad Cop Spiel ist? Also, dass Herr Gabriel aus Wahlkampfgründen das jetzt sagt und Herr Schäuble wie immer das andere? Also, woher wissen wir, dass Sie oder Gabriel diesmal ernst meinen? Weil das war jetzt all die Jahre immer wieder zu bestaunen.
War das eine Frage?
Ja.
Kann ich nicht beantworten. Ich habe alles gesagt, was ich gesagt habe. Sie müssten mir jetzt noch sagen, wer jetzt der Good Cop und wer der Bad Cop ist.
Ja, aus Sicht der anderen Europäer wahrscheinlich Herr Schäuble der Bad Cop und Herr Gabriel der Good Cop. Ja,
also wie Sie sehen, immer ist eine Frage der Perspektive.
Herr Theiler.
Der Außenminister wird zudem zitiert, dass Herr Schäuble politisch blockiert. Frau Kalwey, würden Sie sich dem anschließen, dass der Finanzminister aus politischen Gründen oder doch eher aus ökonomischen oder doch aus anderen Gründen eine Schuldenkonferenz oder Ähnliches blockiert?
Ich glaub, es macht Sinn, dass wir zunächst erstmal klarstellen, was der Minister gesagt hat. Darf ich das kurz vorlesen, weil das ist ja schon eine gewagte Interpretation. Wo ist derjenige, der die Frage gestellt hat? Hier. Da, eine gewagte Interpretation dessen, was der Minister gesagt hat. Er sagt, wir haben in den letzten Jahren an der griechischen Krise sogar noch verdient. Ich bin sicher, dass auch das Bundesfinanzministerium an einer Lösung interessiert ist und daran arbeitet. Denn morgen muss die, das war gestern, denn morgen muss die politische Blockade aufgelöst werden. Spricht für sich selber, finde ich.
Frau Dr. Kalwey noch?
Hat sich Ihre Frage erledigt, oder?
Weiß ich nicht. Aus Ihrer Sicht hat sie sich erledigt?
Also ich verstehe nicht so ganz, worüber wir jetzt sprechen. Es ist doch völlig klar, alle sind daran interessiert, dass man zu einer Lösung kommt im Interesse Griechenlands. Es geht ja auch nicht um den Bundesfinanzminister, sondern es geht einfach darum, dass die Bundesregierung sich entsprechend positioniert, dass man die Position in die Eurogruppe einbringt. Und es geht jetzt wirklich darum, vorrangig eine Lösung zu finden. Und deswegen gibt es heute dieses Eurogruppentreffen. Und wir werden jetzt einfach abwarten, was heute bei diesem Treffen rauskommt.
Herr Jess. Herr Schäfer, auf der Grundlage des Zitats, das Sie freundlicherweise noch einmal vorgetragen haben, können Sie etwas Näheres dazu sagen, wie der Außenminister sich die heutige Auflösung der politischen Blockade vorstellt?
Ja, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, dass es bereits übers Wochenende da Kontakte gegeben hatte zwischen dem Bundesfinanzminister und dem Bundesminister des Auswärtigen und Vizekanzler. Und das vereinbart ist, dass diese Kontakte heute noch vor der Sitzung fortgesetzt werden, den Zeitpunkten, dem Inhalt dieser Gespräche und den Entscheidungen, die sich daraus ergeben, vermag ich beim besten Willen nicht vorzugreifen.
Ja, das ist Zeitplan. Aber die Forderung, heute muss die Blockade aufgelöst werden, muss ja eine Substanz haben. Die Art der, was stellt der Außenminister sich vor? In welcher Form, mit welchem Content, mit welchem Inhalt
die
politische Blockade aufzulösen
ist? Ich bin ganz sicher,
dass
Sie das zu gegebener Zeit erfahren werden, Herr Jessen. Jetzt zunächst erstmal geht es darum, dass auch die beiden Minister, der Bundesminister der Finanzen und des Auswärtigen, darüber miteinander sprechen.
Herr Jung.
Frau Kalwey, Herr Schäfer meinte gerade, dass Deutschland an der ganzen Krise verdient hätte. Können Sie das mal quantifizieren?
Nee, kann ich nicht.
Herr Schäfer, bitte.
Also, der Satz steht so im Raum. Ich bin ganz sicher, dass es dazu Analysen und Untersuchungen gibt, die auch öffentlich zugänglich sind, Herr Jung.
Es gibt ja vom Leibniz-Institut zum Beispiel die Studie, dass Deutschland um die 100 Milliarden Euro gespart hätte durch den vermehrten Kauf deutscher Staatsanleihen durch Investoren. Meinen Sie das?
Also ich mache mir weder das noch alles andere zu eigen, sondern ich kann nur auf das verweisen, was der Minister da gestern gesagt hat.
Ja, aber Sie müssen ja erklären können, was damit gemeint ist.
Ja, die These steht im Raum und das, was der Außenminister gesagt hat, steht. Und ich bin ganz sicher, dass sich das auch belegen lässt, nämlich durch öffentlich zugängliche Untersuchungen über das, was geschehen ist.
Herr Bruder.
Also, wir können gerne versuchen, dass wir das nachreichen, Herr Jung. Sie sehen doch, dass ich dazu Ihnen zurzeit keine konkreten Zahlen auf Heller und Pfennig nachliefern kann.
Herr Kollege.
Frau Dr. Kalwey, können Sie bitte wiederholen, was Herr Schäuble gesagt hat heute in einer kurzen Fassung? Was hat er gesagt?
Ich kann es Ihnen jetzt im Wortlaut nicht wiederholen. Er hat vor ein paar Minuten gesagt, ich war auf dem Sprung. Er hat ungefähr gesagt, das, was ich Ihnen auch gerade gesagt habe, nämlich, dass es natürlich darum geht, jetzt eine Lösung zu finden, dass es jetzt, wie gesagt, im Fokus steht, der Abschluss des zweiten Programmüberprüfung. Und ja, alles Weitere lesen Sie bitte nach. Also ich werde das jetzt hier nicht wörtlich zitieren.
Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr zu dem Thema. Ich würde jetzt gerne zu einem weiteren Thema kommen, das hier genannt worden ist, nämlich Incirlik und Konya. Herr Steiner hat die erste Frage.
Ja, eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Schäfer. Nachdem Sie uns am Freitag noch dessen versichert haben, dass wir von dieser Bank dort vorne nur Einmütiges hören werden, war ich doch etwas irritiert, dann etwas später den O-Ton von Herrn Gabriel aus Mexiko oder angekommen in Mexiko zu hören, an dem er sich direkt an Sie wandte eigentlich, Herr Seibert, und Ihnen attestierte, dass Sie sicherlich ein Interesse daran hätten, im Namen der Kanzlerin da kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen, so sinngemäß. Korrigieren Sie mich, wenn es nicht ganz wortgetreu ist. Jetzt würde ich doch gerne wissen, was ist denn jetzt die Position bezüglich Konya, was ist die Position bezüglich Incirlik und wie sind die Fortschritte?
Es wird nicht anders gehen, als dass ich Ihnen vieles von dem noch einmal sage, was wir am Freitag hier schon gesagt haben. Wir haben nämlich eine ganz übereinstimmende Haltung hier in der Bundesregierung, wo immer deutsche Soldaten im Auslandseinsatz sind, wo immer das Mandat des Bundestages sie hingeführt hat, müssen sie auch besuchbar sein für Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Diese Besuche müssen möglich sein. Das gilt selbstverständlich für Incirlik, genauso wie für Konya, wie für jeden anderen Einsatz unserer Bundeswehr in der Welt. Ebenso sind wir uns alle dessen bewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem bilateralen Einsatz in Incirlik und dem in eine NATO-Operation integrierten Einsatz in Konya. Wenn wir eine Veränderung der deutschen Beteiligung in Konya wollten, dann hätten wir dies mit unseren NATO-Partnern zu besprechen, während wir in der Entscheidung, ob wir an der Anti-IS-Aktion von Incirlik aus teilnehmen wollen oder von einem anderen Standort aus freier sind. Und die Bundesministerin der Verteidigung hat ja eine ernsthafte Prüfung alternativer Standorte nicht nur eingeleitet, sie war selber in Jordanien und hat darüber Gespräche geführt. So, jetzt steht ein Treffen der NATO-Staats- und Regierungschefs in Brüssel gegenüber, unmittelbar bevor. Es ist Gelegenheit, auch über diese Themen zu sprechen. Aber noch einmal, ich denke, Sie werden feststellen, dass wir hier eine ganz übereinstimmende Haltung haben und sie auch so vertreten.
Herr Schäfer. Ja, ich finde das alles sehr überzeugend, was Herr Seibert da gesagt hat und kann Ihnen auch da versichern, dass es zwischen den handelnden Personen, zwischen der Bundeskanzlerin und dem Außenminister da erstens Kontakte gegeben hat und zweitens auch Vorstellungen, wie wir das jetzt versuchen hinzubekommen, um den Wünschen des Deutschen Bundestages, die wir teilen und respektieren, Nachdruck zu verleihen und sie umgesetzt zu bekommen.
Herr Schäfer, als Nachfrage dazu. Am Freitagabend ist wohl beim Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses die Bitte angetragen worden vom Obmann der Linken, dass man jetzt auch möglichst schnell nach Konya fahren wolle. Da würde ich natürlich ganz gerne wissen, ob bei Ihnen jetzt seitens des Verteidigungsausschusses bereits eine solche Anfrage eingegangen ist, ob das bereits stattgefunden hat oder als zweites, ob eine Einzelreise eventuell angefragt wurde.
Das wäre mir nicht bekannt. Ich kann das nicht total ausschließen, aber ich nehme an, dass die Kollegen jetzt zuschauen und mir das nochmal bestätigen können. Ich vermute, der normale Gang der Dinge wäre, dass das geschieht in der nächsten Woche oder übernächsten Woche, nämlich dann in der nächsten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, weil es da, glaube ich, wenn es denn der Ausschuss wäre, der einen solchen Wunsch äußert, eines formalen Beschlusses bedarf, der dann ans Auswärtige Amt und damit an die Bundesregierung übergeben würde.
Herr Happel. Frage an Herrn Seibert, mit welchem Ziel in puncto Konya fährt denn die Kanzlerin zum NATO-Gipfel? Was will sie dort erreichen, um das Problem möglicherweise zu lösen? Weil Sie ja sagten, es geht hier um NATO-Fragen. Das ist also komplizierter als der Fall Incirlik. Und die Frage dann an Herrn Flussdorf. Jordanien, wo die Ministerin nun war, wie realistisch ist da ein Umzug? Wie viel Geld müsste man dafür in die Hand nehmen? Wann könnten da Soldaten einsatzbereit sein? Gibt es da also schon ein Szenario mit konkreten Zahlen in der Schublade?
Zunächst einmal das Problem, das wir haben, das Problem, dass ein Besuch aktuell verweigert wird, betrifft ja Incirlik vor allem. Und insofern versuchen wir auf den verschiedenen Ebenen, die wir haben, auf die türkische Regierung doch noch einmal einzudringen, dass sie dieses Besuchsrecht gestatten, wie es nach unserer festen Überzeugung gestattet werden muss. Der NATO-Gipfel, der kein Gipfel ist, sondern ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO, hat viele Themen, und ich würde nicht damit rechnen, dass dieses das beherrschende Thema wird, und was sich ansonsten da möglicherweise am Rande des Gipfels ergibt, das kann ich heute noch nicht sagen. Aber dieses ist unsere Haltung. Wir werden sie überall vertreten und natürlich auch gegenüber NATO-Partnern. Bundeswehrsoldaten werden vom Bundestag in Auslandseinsätze mandatiert und müssen deshalb durch Bundestagsabgeordnete besuchbar sein.
Herr Flussdorf?
Ja, danke für die Frage. Also derzeit, weil der Eindruck ja schon fast ist, als wenn es da schon Entscheidungen gäbe. Es gibt da keine politische Entscheidung, während wir hier sitzen. Fliegen weiterhin die Soldaten von Incirlik aus in Tornados, in den Tankflugzeugen. Ihre Einsätze für die Anti-IS-Koalition, rund 260 Soldaten. Die Ministerin war vor dem Wochenende in Jordanien, hat sich dort einen Flugplatz angeschaut, Al-Azraq. Das liegt in Richtung syrische Grenze, in der relativen Nähe auch zum Operationsgebiet. Die operationellen Voraussetzungen dort waren gut für den Betrieb von Tankflugzeugen und von Tornados für den Fall, dass ein Umzug aus Incirlik notwendig werden sollte. Die Gespräche dort mit der Türkei auf den unterschiedlichsten Ebenen, Sie haben es ja gerade hier gehört, laufen ja irgendwie weiterhin. Es ist so, dass wir da rund 200 Container zu bewegen wären, falls diese Entscheidung getroffen würde. Noch ist sie nicht getroffen. Das wäre sicherlich mit einem gewissen zeitlichen Verzögerung verbunden, was die Tankflugzeuge angeht, nicht mit einer so langen zeitlichen Verzögerung wie die Tornado. Da hängt ja viel Aufklärungstechnik, viel Auswertungstechnik hinten dran. Da muss man eher im Zeitraum von 2 Monaten plus minus rechnen, was die Tanker angeht, sind es ungefähr 2 Wochen. Das sind ungefähr 20 Mann Personal, die an den Tankern dranhängen. Was die Kosten angeht für die Infrastruktur, hängt es sehr wesentlich davon ab, was für Gebäude, was für Infrastruktur dort vorhanden ist. Sieht dort nicht so schlecht aus, weil auch andere Verbündete dort von Al-Azraq aus operieren. Es müssten aber jetzt noch Gespräche weiter fein erkundet werden, inwiefern wir dort Infrastruktur mit in Anspruch nehmen können oder was wir dort selber hinstellen müssten. Ganz klar ist, es ist natürlich ein erhöhter Aufwand gegenüber den Voraussetzungen, die wir in Incirlik haben. Es ist machbar, eine Menge an Logistik vorbereitenden Maßnahmen dran für den Fall, dass die Entscheidung getroffen wird. Und Zahlen konkrete kann ich Ihnen hier nicht nennen.
Zusatz? Ja, das hört sich relativ konkret an, also was Sie sagen. Bedeutet das, dass neben Jordanien keine anderen Standorte mehr da sind, die man im Moment anschaut, zum Beispiel in Zypern oder so? Ist also Jordanien, daraufhin fokussiert sich jetzt der Blick?
Wir haben sehr gute Voraussetzungen in Jordanien. Auch der Gastgeber, der jordanische König, hat klar gemacht, dass wir jedwögliche Unterstützung von ihm zu erwarten hätten. Und es gibt unterschiedliche operationelle Vor- und Nachteile, die an einzelnen Flugplätzen, die mal in der Gesamtbetrachtung Ende vergangenen Jahres mit eingegangen sind, dort registriert worden sind. Sie haben längere Anflugzeiten. Sie müssen manchmal um Gebiete herum fliegen, für die sie keine Überfluggenehmigung haben oder für die sie irgendwie die sie auch meiden möchten, weil es nicht sicher ist, da drüber zu fliegen. Das heißt längere Wege, das heißt Luftbetankung zwischendurch, das heißt eine höhere Belastung für die Piloten und auch eine längere Frist, bis Auswertung möglich ist, dann irgendwie der erflogenen Bilder. Das alles sind Kriterien, dann gibt es Plätze, die sind augenscheinlich liegen die in Ländern, da hätte man es einfacher vom Truppenstatut her, wenn das NATO-Länder sind. Da hat man aber die Schwierigkeit, dass es vielleicht sehr voll ist, dass man nicht mit dem kompletten Package, also Tankflugzeuge und Tornados plus Auswertetechnik, dorthin gehen könnte oder beziehungsweise davon abhängig wäre, wie im Moment die Belegung durch andere fliegende Nationen ist. Also das ist mit Tornado, mit der Airbase in Jordanien gibt es eine gute Option für den Fall, dass mit der Türkei die weiteren Gespräche, die ja noch geführt werden, irgendwie nicht weiter fruchten. Und das ist schon mal gut, das zu wissen.
Herr Jung.
Ja, die Lernfrage ist eine Standortveränderung mit dem Mandat vereinbar? Oder brauchst du dafür ein neues?
Ich habe die Frage einmal letzten Freitag hier schon gehabt, da waren Sie ja auch da. Im Moment ist das würde unter das Mandat noch drunter fallen, wenn man den Standort verändert.
Herr Steiner.
Wenn jetzt keine unmittelbare Frage mehr zum Militärischen ist, würde ich doch zum politischen Kontext Deutschland-Türkei gerade noch kurz eine Sache fragen wollen. Und zwar einfach nur an Herrn Schäfer, ob es denn irgendwelche Neuigkeiten gibt, entweder im Fall Yücel, im Fall Meşaretoğlu. Was können Sie uns berichten?
Sonst kommt diese Frage immer auch an anderer Stelle. Arbeitsteilung heute. Es gibt nichts Neues. Es gibt konkrete Erwartung, dass auch ein Vertreter unserer Botschaft in Ankara zügig und schnell zu Herrn Yücel gehen kann. Das hoffen wir bald umsetzen zu können. Bei Frau Tolo habe ich bedauerlicherweise keinen neuen Stand, weil es immer noch keine Antwort aus dem türkischen Außenministerium von der türkischen Regierung auf unseren dringenden Appell, einen Haftbesuch durchführen zu können, gibt.
Herr Jung dazu.
Herr Schäfer, erwägt die Bundesregierung den Gang vor den Internationalen Gerichtshof, um die völkerrechtlich zwingende konsularische Betreuung durchzusetzen?
Also richtig ist, dass die Regelungen des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen, ich glaube irgendwo aus den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, grundsätzlich der Jurisdiktion des Internationalen Gerichtshofes unterliegen. Es gibt Fälle, in denen Deutschland bereits auf der Grundlage des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen Klage vor dem Internationalen Gerichtshof erhoben hat. Ich erinnere mich an einen Fall, ich meine im Jahre 1999, als die Vereinigten Staaten von Amerika in Texas einen deutschen Staatsangehörigen zum Tode verurteilten und auch die Todesstrafe vollstreckt haben, obwohl diesem deutschen Staatsangehörigen zuvor die konsularische Betreuung verweigert worden war, im Wissen darum, dass der deutsche Staatsangehörige war. Das ist nun ein ganz besonders dramatischer Fall, in dem es buchstäblich und nicht nur sprichwörtlich um Leben und Tod gegangen ist. Damals wurde sogar noch ein Eilverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof eingeleitet. Dass wir uns grundsätzlich alle Schritte vorbehalten, um dem Völkerrecht in dieser Frage Genüge zu tun, das ist richtig, aber wir haben weiter im Fall Tolo, einfach weil die völkerrechtliche Lage so völlig eindeutig ist, sind wir noch der Hoffnung, dass die Türken da sehr bald auf unser Anliegen reagieren werden. Im Übrigen ist es ja bei Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofes auch ohnehin so, dass es da keinen, darüber hatten wir in der letzten Woche schon mal gesprochen, ja keinen Gerichtsvollzieher gibt, der das dann umsetzt und sozusagen einen deutschen Konsularbeamten an die Hand nähme, um ihn zu Frau Tolo zu bringen, gegen oder mit Übereinstimmung der türkischen Behörden. Ich glaube, die Rechtslage ist eindeutig. Ich denke nicht, dass sie auch von türkischer Seite bestritten würde. Und deshalb geht es jetzt darum, diesen völkerrechtlichen Anspruch, den wir haben, aus humanitären Gründen, aus politischen Gründen und auch aus anderen Erwägungen heraus so schnell wie möglich hinzubekommen. Und das bedeutet, dass Frau Tolo besucht werden muss. Und das können wir nicht oft genug sagen. Und das sagen wir nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern das weiß die türkische Regierung, wie dringlich uns das ist.
Zusatz?
Herr Seibert, wird Frau Merkel diese Woche Herrn Erdogan persönlich um die Freilassung von Herrn Yücel bitten, um konsularische Betreuung für Frau Tolo und ja auch die anderen vier Fälle ansprechen.
Sie sprechen auf das NATO-Treffen in Brüssel an. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob es dort am Rande des sehr engen Zeittakts zu bilateralen Begegnungen kommt. Da würde ich Sie rechtzeitig informieren.
Das ist ja ein großes Thema, ein großes Politikum. Also da würde ich erwarten, dass die Regierungschefin sich da Zeit nimmt.
Ich glaube, dass das ein großes Thema ist, erleben Sie hier dreimal die Woche in ausführlichen Stellungnahmen der Bundesregierung und in Stellungnahmen, die die Bundesregierung, die die Bundeskanzlerin in Regierungserklärungen im deutschen Parlament und gemacht hat.
Herr Jess.
Dann darf ich gerade noch einen Satz ergänzen, weil es eine andere Frage war, die ich jetzt beantworten kann. Es gibt in der Tat noch keine offizielle Besuchsanfrage.
Herr Jess. Der Fall 99, den Sie angesprochen haben, war, glaube ich, der Fall Legrand oder Legrand, weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Da hat ja der internationale Gerichtshof die deutsche Rechtsauffassung völlig bestätigt, was nichts daran geändert hat, dass der deutsche Staatsbürger hingerichtet worden war. Wie reagieren Ihre türkischen Gesprächspartner, wenn Sie sie mit dieser eindeutigen Rechtslage konfrontieren? Nehmen Sie das nur zur Kenntnis? Sagen die, wissen wir? Sagen die gar nichts? Stellen die irgendwas in Aussicht?
Ja, damals ist es in der Tat zu einem Feststellungsbeschluss des Internationalen Gerichtshofs gekommen. Traurigerweise, tragischerweise, nachdem die Hinrichtung von den texanischen Strafvollzugsbehörden tatsächlich verwirklicht worden war. Wie gesagt, Herr Jessen, ich glaube, der Fall Yücel bewegt sich nicht oder nicht nur im Bereich
des Rechts. Jetzt sind wir bei Tolu.
Habe ich verstanden. Der Fall Yücel bewegt sich nicht oder nicht nur im Bereich des Rechts, sondern auch der Politik. So ist es bedauerlicherweise im Fall Tolu auch. Und davon, dass auch unseren türkischen Kolleginnen und Kollegen die Rechtslage, die innertürkische, die das genauso vorsieht, wie die völkerrechtliche bekannt ist, haben wir immer noch nicht die Besuchszusage erhalten. Da wird auf Fristen verwiesen, da wird auf notwendige Abstimmungsprozesse innerhalb der türkischen Regierung verwiesen, alles Dinge, die sicher zutreffen, die aber für uns letztlich nicht entscheidend sind, sondern für uns ist entscheidend, dass es einen solchen Anspruch gibt, dass wir gerade angesichts der humanitären Lage, gerade des jungen Kindes, des jungen Sohnes, der bei Frau Tolu ist, gerade weil es unterblieben ist, uns über die Polizeigewahrsamnahme und die Untersuchungshaft zu unterrichten, wir ein dringendes Bedürfnis dafür sehen, uns über die Haftbedingungen kundig zu machen und mit Frau Tolu zu sprechen. Und da ist dann die Rechtslage, soweit ich das übersehen kann, nicht streitig, sondern es geht jetzt darum, das umzusetzen. Und es ist wie häufig im internationalen Geschäftsverkehr, dass, wenn Sie so wollen, das türkische Außenministerium der Briefkasten ist, bei dem unser Anliegen eingeht, die Entscheidungen aber an anderer Stelle und in anderen Teilen der türkischen Regierung und des türkischen Staates getroffen werden. Das erleben wir nicht zum ersten Mal, aber hier wieder. Und das macht es dann für die Kollegen, mit denen, die unsere ersten Ansprechpartner sind, nämlich diejenigen im türkischen Außenministerium, auch nicht wirklich leicht.
Wenn ich Sie recht verstehe, das Wiener Abkommen, auf das Sie sich beziehen, sieht ja, glaube ich, mit dem Begriff unverzüglich die Information und auch die konsularische Betreuung vor. Verstehe ich Sie dann recht, dass Ihre Gesprächspartner im Außenministerium oder vielleicht auch in der Botschaft, in der türkischen Botschaft hier in Berlin, akzeptieren und sagen, wir wissen, dass diese Rechtslage völkerrechts so ist, aber wir sehen im konkreten Fall andere Fristen, die sozusagen Sicherheitsfristen, Terrorismusverdacht, die das überlagern. Ist das die Auskunft,
ja, die Sie bekommen? Das Adjektiv unverzüglich ist nach meiner Erinnerung, bezieht sich ausschließlich auf die Unterrichtung über eine Festnahme. Es ist in der Tat so, dass die türkische Regierung nicht nur uns, sondern anderen Botschaften und Konsulaten sagt, dass in Fällen wie diesen, in denen es um Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus geht, die Bearbeitungszeit länger sei als in anderen Fällen. Das mag so sein, dass es für die türkische Seite so ist, das ist für uns jetzt kein relevantes Entscheidungskriterium. Jedenfalls nicht dabei, sagen, einen Zustand herbeizuführen, von dem wir glauben, dass er politisch angemessen ist und völkerrechtlich geboten ist. Aber es ändert nichts an der Tatsache, Jessen, da können Sie jetzt noch so häufig nachfragen, wie Sie wollen, auch wie die Gespräche verlaufen. Wir haben diese Zusage noch nicht und wir drängen darauf, sie zu bekommen.
Herr Jung dazu.
Ich würde gerne noch zum anderen Aspekt der deutsch-türkischen Beziehung kommen. Herr Sabat, wie bewertet die Bundesregierung die Wahl von Herrn Erdogan zum AKP-Chef?
Das habe ich nicht zu kommentieren. Das ist ein Teil des bekannten Referendumsprozesses, über den wir hier schon mehrfach gesprochen haben. Ich habe das weiterhin nicht zu kommentieren. Es war zu erwarten.
Vielleicht mit Herrn Schäfer was dazu sagen. Herr Erdogan wird künftig die Wahllisten der Parteien kontrollieren, die Funktionen des Staats- und Ministerpräsidenten in einer Person vereinen, 6 der 13 Verfassungsrichter nach Gutdünken ernennen können und während die übrigen von einem Parlament bestellt werden, dessen Mehrheit seine Partei hat.
Ja, was wir da gesehen haben, ist die erste Auswirkung des Verfassungsreferendums. Die allermeisten dieser Änderungen treten erst mit den nächsten Wahlen in Kraft. Diese Änderung, dass nämlich das Staatsoberhaupt das Recht hat, auch in einer politischen Partei zu sein, ist unmittelbar mit dem Verfassungsreferendum in Kraft getreten. Herr Jung, dass wir an dieser Stelle uns auf der Grundlage von Gutachten der Venedig-Kommission des Europarates kritisch eingelassen haben zu Aspekten der Gewaltenteilung im Zusammenhang mit diesem Verfassungsreferendum, dürfte Ihnen nicht neu sein als eifriger und regelmäßiger Besucher dieser Veranstaltung. Vielleicht als einer der eifrigsten, wäre ich fast versucht zu sagen, angesichts des leeren Kreises hier vor uns. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, dass wir da, nein, dass der Europarat und dass die Experten der Venedig-Kommission gerade im Hinblick auf die Gewaltenteilung und auf die Machtkonzentration in einer Verfassungsinstitution, in einer Person, dem Staatspräsidenten, klare Sorgen geäußert hat, ist klar. Und dass wir uns dieses Urteil inhaltlich zu eigen gemacht haben und deshalb die türkische Regierung und den türkischen Staat aufgefordert haben, darüber doch noch einmal intensiv nachzudenken, das werden Sie sicher erinnern.
Ich würde jetzt gerne zu einem weiteren Thema kommen, weil ich glaube, die Frage des Referendums und den Auswirkungen haben wir ja wirklich ernsthaft besprochen in den letzten Wochen und Monaten. Herr Kollege mit der nächsten Thema oder der nächsten Frage.
Ja, Matthias Röser vom Verkehrsbrief, eine Frage an das Bundesverkehrsministerium. Die Evaluierung der Zahl der leisen Güterzüge müsste ja jetzt allmählich vorliegen. Die DB sollte die Zahl der leisen Güter zum Anteil der leisen Güterzüge Ende März abgeliefert haben. Dann standen noch paar kleinere Größen aus, die Ende April geliefert werden sollten. Sind die schon da? Wie hoch lag der Anteil der leisen Güterzüge auf dem deutschen Schienennetz zum Jahresende 2016?
Herr Röser, das ist eine gute Frage, wie ich sie von Ihnen gewohnt bin. Die Zahlen habe ich weder in meiner Mappe noch in meinem Kopf. Ich muss mich schlau machen und Sie hören dann von uns.
Now, 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 um einen Herrn Dr. Schäfer.
Um es auf Südafrikanisch zu sagen, now, now, now.
Dankeschön.
Ich bin fast versucht zu sagen, wo Sie hier schon lachen über das, was ich über Afrika und das Zeitverständnis gesagt habe. Das Wort unverzüglich, Herr Jessen, hat in einer anderen Pressekonferenz in dieser Stadt vor 26 Jahren mal die Geschichte verändert.
Das ist jetzt aber natürlich ein anderes Thema. Wenn ich das gut, bevor wir da jetzt sozusagen zu sehr historisch werden, wollen wir uns auch weiter um heute kümmern. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema Güterzüge?
Herr Hoff, manchmal geht das mit den Nachlieferungen ganz schnell, dank der modernen Telekommunikation. Herr Röser, die Evaluierung ist noch nicht abgeschlossen, die läuft noch.
Und aber wir sind haben Ihnen die Kollegen auch gesagt, wann die Evaluierung abgeschlossen werden soll?
Das hat nicht reingepasst in die Textmitteilung.
Das können dann warten wir auf die weitere Nachlieferung. Das wird sicher dann gleich kommen. Dann machen wir jetzt ein weiteres Thema. Herr Happel hatte das Thema Saudi-Arabien und Iran, glaube ich. Ach, drei. Entschuldigung, ein weiter.
An Herrn Seibert und an Herrn Schäfer. Der US-Präsident Trump hat ja nun in Riyadh hier am Wochenende Saudi-Arabien hofiert und dann den Iran als gemeinsamen Feind bezeichnet vor einer Reihe arabischer Staatschefs. Wie beurteilt die Bundesregierung, die Kanzlerin, der Außenminister, diese doch ungewöhnlich klare Parteinahme für eine Regionalmacht? Befürchtet man möglicherweise da jetzt einen Rüstungswettlauf am Golf? Und was wird aus dem Atomabkommen, für das ja nun gerade der Vorgänger von Herrn Gabriel sehr viel Mühe verwandt hat, um es zustande zu bringen, ist das damit obsolet, wie es in dem Zusammenhang möglicherweise heißt, oder sehen Sie das nicht so dramatisch?
Gut, ich fange mal kurz an. Zunächst einmal grundsätzliche Bemerkung für die Bundesregierung und ich glaube, das werden alle hier unterschreiben. Wir leben nicht in Feindschaft mit
irgendeiner Region der Welt. Wir wollen das auch nicht, sondern wir wollen konstruktive Zusammenarbeit, sowohl mit dem arabischen Raum als auch mit dem wichtigen regionalen Akteur Iran. Das ist unsere Politik. Und wir stehen zu dem Atomabkommen, das ja von der gesamten Bundesregierung auch mitgetragen wurde, zu dem der damalige Außenminister einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat in den Verhandlungen. Und daran hat sich jetzt auch durch die letzten Tage nichts geändert.
Ja, vielleicht nur ergänzend. Wir sind nicht erst seit gestern und nicht erst seit des Besuches des neuen amerikanischen Präsidenten in der Region in großer Sorge über die Instabilitäten, die diese Region erschüttern, über die religiösen, machtpolitischen und ethnisch-religiösen Auseinandersetzungen, die den Nahen und Mittleren Osten zerreißen. Da gibt es Konflikte, da reicht kaum eine Hand aus, um diese Konflikte alle nur aufzuzählen, geschweige denn sie zu beschreiben. Syrien, Jemen, der Nahostfriedensprozess, vieles mehr, die einer Lösung harren. Die Auseinandersetzung zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran hat uns auch in den letzten Jahren außenpolitisch immer wieder beschäftigt. Es war kein Zufall, dass der Vorgänger von Herrn Gabriel, Herr Steinmeier, in seiner Funktion als Außenminister zweimal die Region besucht hat, nein, mehrfach, aber zweimal in Saudi-Arabien und Iran jeweils im Anschluss aneinander besucht hat. Einfach weil wir damit auch für die Bundesregierung das Zeichen setzen wollten, dass der Dialog über den Golf hinweg, dessen Bezeichnung ja auch streitig ist zwischen den beiden Seiten, wichtig ist, um irgendwie miteinander zu Frieden, Stabilität und Entwicklung zu kommen. Und bei all den lauten Tönen, die wir da gestern auch auf der Reise des amerikanischen Präsidenten vernommen haben, kann man feststellen, dass noch am Tag vor der Wahl im Iran, der Präsidentenwahl im Iran, die Amerikaner den Waiver für die nuklearbezogenen Sanktionen gegenüber dem Iran verlängert haben. Also die amerikanische Regierung, der amerikanische Präsident die Entscheidung getroffen hat, vertragsgemäß diese Sanktionen weiter auszusetzen, dass diese Entscheidung getroffen worden ist, was immerhin ein sehr klares, ich glaube auch eindeutiges Indiz dafür ist, Entschuldigung, dass die Amerikaner zu Recht Aspekte der iranischen Außen- und Sicherheitspolitik als eine Bedrohung der Sicherheit der Region ansehen, etwa das Verhalten der Iraner in Syrien, auch in im Libanon. Und anderswo, dass aber gleichzeitig alle Seiten ein Interesse daran haben, bei allen Schwierigkeiten, das mühsam über fast ein Jahrzehnt ausgehandelte Nuklearabkommen vom 14. Juli 2015 nicht in Gefahr zu bringen. Und bei allem, was wir auch von Seiten Teherans hören, können wir, glaube ich, darauf hoffen und darauf setzen, dass dieses Nuklearabkommen auch in schwierigen Zeiten Bestand hat. Und das ist für die Bundesregierung ganz entscheidend.
Ich will vielleicht auch noch ganz kurz, wenn ich darf, was hinzufügen, weil gerade das Stichwort der Präsidentschaftswahlen gefallen ist. Da haben sich die iranischen Wähler ja mit deutlichem Vorsprung für eine Fortsetzung der Politik von Präsident Rouhani ausgesprochen. Und damit hat eigentlich eine Mehrheit des iranischen Volkes ihre Sehnsucht ausgedrückt. Erstens nach wirtschaftlicher Stärkung des Landes und zweitens nach weiterer gesellschaftlicher Öffnung. Iran trägt eine große Verantwortung nach innen wie nach außen als ein wichtiger Akteur in einer von Krisen geschüttelten Region. Und wir hoffen, dass auch die neue iranische Führung unter dem alten Präsidenten dieser Verantwortung gerecht wird. Es kommt ganz klar darauf an, und dann kommen wir nochmal zum Nuklearabkommen, dass Iran das Nuklearabkommen vollständig einhält, dass es sich konstruktiv einsetzt für eine Beilegung der regionalen Konflikte Syrien, Jemen, Irak. Und dazu gehört auch nach Überzeugung der Bundesregierung ein Ende der Raketentests, die gegen die einschlägigen UN-Sicherheitsresolutionen verstoßen. Und dazu gehört auch Friedfertigkeit gegenüber Israel.
Zusatz, Herr
zu dem Sprachgebrauch des Präsidenten würde ich Sie gerne noch mal fragen, wie hilfreich ist es dann, wenn in diesem Zusammenhang in einer solchen sensiblen Lage ein US-Präsident von wunderschönen Waffensystemen spricht, die er nun verkauft, und zwar an eine Seite, und damit möglicherweise Öl ins Feuer gießt. Das meinte ich vorhin mit der Frage nach dem Rüstungswettlauf. Das zeichnet sich so etwas aus Sicht der Bundesregierung, der Kanzlerin ab und wird sie darüber möglicherweise mit Herrn Trump in den nächsten Tagen sprechen?
Ich kann Ihnen jetzt keine Pläne für Gespräche jetzt schon verkünden, außer dass es natürlich beide an dem NATO-Treffen teilnehmen werden und beide am G7-Treffen teilnehmen werden. Also schauen wir mal ab, warten wir mal ab, ob es da zu Gesprächen kommt. Ich möchte noch einmal für die Bundesregierung sagen, dass ich jetzt nicht die Rede des amerikanischen Präsidenten zu bewerten habe. Unsere Politik, und ich glaube, das kann man auch in dieser Rede wiederfinden, ist das Angebot einer Partnerschaft mit der arabischen Welt zur Lösung der existierenden und schweren Konflikte in dieser Welt. Sicherheit ist ein Teil dieser Partnerschaft.
Herr Jung.
Herr Seibert, Sie sagten gerade arabische Welt. Zählt der Iran für die Bundesregierung zur arabischen Welt? Und
wenn Sie einen Iraner selber fragen, wird er sich mit Sicherheit nicht als Araber bezeichnen. Das ist ein großer Unterschied. Das habe ich gelernt. Es gehört zur muslimischen Welt, aber nicht zur arabischen Welt.
Ja, aber Sie sagen gerade Partnerschaft mit der arabischen Welt. Das heißt für mich keine Partnerschaft mit den Iranern.
Aber ich sprach im Kontext der Rede, die der amerikanische Präsident bei einer Versammlung von Staatschefs aus der arabischen Welt gehalten hat. Ich hatte vorher über die deutsche Haltung gegenüber Iran gesprochen.
Können Sie sagen, wann Frau Merkel den Herrn Rouhani angerufen hat und zum Sieg gratuliert hat? Was hat sie ihm mit auf den Weg gegeben? Und Herr Schäfer, schließt sich die Bundesregierung oder das Auswärtige Amt der Trumpschen Aufteilung in Gut und Böse an?
Der Bundespräsident und Außenminister Gabriel haben dem wiedergewählten Präsidenten Rouhani gratuliert. Darüber hinaus kann ich Ihnen hier nichts mitteilen.
Wann wird Frau Merkel Herrn Rouhani gratulieren? Warum hat sie ihm noch nicht gratuliert?
Der Bundespräsident und der Außenminister haben gratuliert. Ich habe mich gerade geäußert.
Das war nicht meine Frage.
Aber meine Antwort.
Herr Schäfer noch?
Ja, Herr Seibert hat das schon gesagt. Wir machen jetzt hier und wollen das auch nicht tun, so eine Exegese der Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, was auch immer Sie meinen, schwarz-weiß, gut-böse, grün-rot, wollen wir nicht, sondern wir haben unsere Sicht der Dinge auf die Region, die wir Ihnen gerade versucht haben darzustellen, auch auf das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und bedauerlicherweise ist ganz viel in dieser Region eben nicht schwarz und nicht weiß, sondern grau in grau.
Letzter Zusatz.
Ich meine, Trump hat natürlich einen Kampf zwischen verschiedenen Religionen, eine Absage erteilt. Aber was jetzt natürlich durch Saudi-Arabien und Iran in den Mittelpunkt gerät, ist der sunnitisch-schiitische Konflikt. Glaubt die Bundesregierung, dass dieser Konflikt jetzt dadurch weiter angeheizt wird? Und wie bewerten Sie den 110 Milliarden Rüstungsdeal der Amerikaner mit den Saudis?
Also das ist rein spekulativ, was Sie da sagen, ob es das anheizt oder nicht anheizt, das wissen wir. Das wissen wir noch nicht, das können wir schlecht sagen. Es ist jedenfalls nicht in unserem Interesse, ist auch nicht unsere Politik, Konflikte in der Region anzuheizen. Im Übrigen ist es doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass alle Beteiligten auf den gestrigen Treffen und Gipfeltreffen, die der amerikanische Präsident mit Vertretern der arabischen Welt abgehalten hat, ist zu einem klaren Bekenntnis gegen den islamistisch-extremistischen Terrorismus gekommen ist. Ich glaube, das können wir alle begrüßen, weil das Rückenwind ist und Rückendeckung ist für unsere gemeinsamen Bemühungen, zum Beispiel im Kampf gegen Al-Qaida und im Kampf gegen den Islamischen Staat.
Ich habe noch zwei Themen auf der Liste. Herr Steiner mit einem neuen Thema jetzt zu Hartz-IV-Kindern.
Genau, das geht ungewöhnlicherweise an Frau Stelten. Da frage ich ja eher selten hin, in Richtung BMAS. Es gibt Zahlen, dass seit 2013 die Abhängigkeit von Kindern von Hartz-IV extrem, beziehungsweise ein Stück weit gestiegen sei, von 1,47 Millionen Kindern, die auf Hartz-IV angewiesen sind, auf mittlerweile, 2016, 1,6 Millionen etwa. Wie erklären Sie sich diesen Anstieg und was haben Sie sozusagen im Portfolio, was wollen Sie dagegen unternehmen?
Ja, danke, Herr Steiner. Kinderarmut ist ein komplexes Phänomen und da jetzt Hartz-IV als Indikator zu verwenden, greift dem nicht nur zu kurz, sondern ist auch irreführend. Wir haben das Ganze gerade recht umfassend dargestellt mit dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Kinderarmut ist immer Familienarmut und darauf ist auch die Politik der Bundesregierung ausgerichtet. Das heißt, Eltern müssen einfach möglichst gut wieder in Erwerbsarbeit finden, sofern sie nicht arbeitstätig sind. 2 Millionen Kinder sind armutsgefährdet. Das war auch eines unserer Fazite jetzt des ARB, weil kein Elternteil oder nur einer in Teilzeit arbeitet. Wenn nur ein Elternteil in Vollzeit arbeitet, sinkt das Risiko bereits radikal. Statt 64 sind dann nur noch 15% armutsgefährdet. Und wenn beide Eltern arbeiten, liegt es mit 3% sogar deutlich unter dem Durchschnitt. Das unterstreicht nochmal, was ich gerade gesagt habe. Was den Anstieg der Kinder in SGB-II-Haushalten betrifft, da spielt zum einen natürlich auch unser Flüchtlingszuzug eine Rolle. Das ist die Zahl der ausländischen Kinder ist gestiegen, das ist klar. Und ansonsten muss man aber auch sehen, dass die regelmäßige Anpassung der Regelbedarfe den Anteil der Kinder in SGB-II-Haushalten auch schon alleine erhöht, weil sich dadurch einfach der Kreis der Leistungsberechtigten automatisch erhöht, was einfach auch wieder unterstreicht, dass es eben als Indikator so schwer zu nehmen ist und man da einfach eine Bandbreite an Sachen oder an Indikatoren beachten sollte. Nur noch mal kurz zur Politik der Bundesregierung. Da möchte ich noch mal hervorheben, dass wir auf das Programm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt haben und auch noch mal stark ausgebaut haben. Und das Programm konzentriert sich auch auf Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Die Förderung erreicht ja nicht nur die Langzeitarbeitslosen selbst, sondern zugleich die im Haushalt lebenden Kinder. Sie sollen geregelte Tagesabläufe erleben und erfahren können, dass Beschäftigung eine wichtige Rolle im Leben spielt.
Nachfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben eben gesagt, dass es natürlich darauf ankommt, dass die Eltern möglichst schnell wieder in geregelte Arbeitsverhältnisse kommen und damit sozusagen der Anspruch möglichst auch entfällt. Gleichzeitig ist es aber so, dass von 2013 bis 2016 die Zahl der Kinder unter 15 Jahren noch einmal gestiegen ist, die eben Hartz-IV-Leistungen empfangen, respektive davon abhängig sind. Wie kriegen Sie das zusammen? Ich meine, seit 2013 haben, glaube ich, Sie mit dem Ministerium dafür durchaus gearbeitet.
Das kann ich jetzt so im Einzelnen hier nicht auseinanderdröseln, aber da dürfte sicherlich auch eine Rolle spielen, was ich gerade gesagt habe, dass der Anteil der Kinder in SGB-II-Haushalten schon allein dadurch steigt, wenn wir die Regelbedarfe erhöhen. Und gerade für die Altersgruppe haben wir die auch zuletzt nochmal erhöht. Also inwiefern das sich jetzt schon auch in der Statistik widerspiegelt, vermag ich jetzt von hier aus nicht zu beurteilen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es nicht? Dann Herr Kreuzmann mit dem Thema Afghanistan.
Vielen Dank. Zuerst bitte an Herrn Dr. Schäfer. Die Frage vor dem Hintergrund des Todes, der Ermordung einer deutschen Entwicklungshelferin in Kabul. Wie bewerten Sie die Sicherheitslage für die dort tätigen Hilfsorganisationen? Haben Sie einen Überblick eigentlich, wer dort im Lande an deutschen Staatsbürgern tätig ist? Und gibt es Empfehlungen, wie man sich verhalten soll?
Ja, die Nachrichten aus Kabul übers Wochenende waren wirklich erschütternd. Es ist für uns alle, die wir viel mit Afghanistan zu tun haben im Auswärtigen Amt, schmerzlich zu sehen, dass erneut eine deutsche Staatsangehörige auf brutale Art und Weise ums Leben gekommen ist. Und nicht nur sie, sondern auch ihr Wachmann ist auf bestialische Art und Weise ums Leben gekommen. Wir wissen immer noch nicht abschließend, weil die Untersuchungen andauern, welchen Hintergrund tatsächlich diese Gewalttat hat, ob es einen religiösen, einen kriminellen, einen terroristischen, einen politischen Hintergrund hat, da möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen. Die deutsche Staatsangehörige hat nicht für eine deutsche NGO, auch nicht für eine NGO im deutschen Regierungsauftrag gearbeitet. Naturgemäß sind deshalb die Sicherheitsstandards, die für entsandte Deutsche gelten, ohne weiteres jedenfalls nicht anwendbar. Ich bin nicht recht in der Lage, Ihnen zu sagen, welche Sicherheitsstandards, welche Sicherheitsmaßnahmen gegriffen haben oder angewandt wurden bei dieser schwedischen Nichtregierungsorganisation, für die die Deutsche tätig gewesen ist. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Tathergang, so wie er sich dann recherchieren lässt und die Tatumstände Anlass sind für die Sicherheitsverantwortlichen in Kabul und ganz Afghanistan zu prüfen, ob die Standards, die wir anwenden zum Schutze der deutschen Entsandten, angemessen sind und der tatsächlichen Bedrohungslage entsprechen. Und ich kann Ihnen hier versichern, dass wir da alles tun, was in unserer Macht steht, um solche Risiken zu minimieren. Die Wahrheit ist allerdings, dass diejenigen Deutschen, Frauen und Männer, die sich in dieses Land aufmachen, um ihm dabei zu helfen, auf die Beine zu kommen, bereit sind, Risiken zu tragen für Leib und für Leben. Und jetzt haben wir hier eine Situation, wo eine deutsche Staatsangehörige mehrere Jahre für die Menschen in Afghanistan, für eine schwedische NGO im Einsatz gewesen ist und diese ihre wohltätige Arbeit mit dem Leben bezahlt hat. Zusatz?
Ja, vielleicht eine Zusatzfrage an Herrn Flossdorf. Es sind ja noch einige hundert Bundeswehrangehörige, wenn ich recht informiert bin, in Afghanistan tätig. Ich glaube, das Mandat Resolute Support geht bis Ende des Jahres. Laien mögen sich vorstellen, dass auch Bundeswehrangehörige deutsche Staatsbürger dort in irgendeiner Weise unterstützen und betreuen könnten. Aber ich nehme an, dass das durch den Auftrag ja nicht gedeckt ist. Gibt es irgendetwas, was die Bundeswehr tut oder tun kann, um im Lande tätige deutsche Staatsangehörige zu schützen?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, Herr Kreuzmann. Wir haben 1000 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan im Rahmen des Kontingentes. Der größte Anteil davon ist in Mazar-i-Sharif stationiert, im Norden Afghanistan. Es gibt auch eine dreistellige Zahl von Soldaten, die in Kabul stationiert sind. Und der Auftrag ist, die Ausbildung der afghanischen Armee und nicht in erster Linie der Schutz von deutschen Staatsangehörigen. Es gibt dort Behörden, die dafür zuständig sind.
Herr Heppel, dazu.
Eine Frage an Herrn Dr. Dimroth, und zwar: Das, was man nun über den Mord an dieser Entwicklungshelferin weiß, das wirft ja auch ein Schlaglicht auf die Sicherheitslage in Afghanistan. Gibt es da möglicherweise eine Neubewertung auch hinsichtlich der Asylbescheide, beziehungsweise muss man möglicherweise auch bei Abschiebungen neu nachdenken, also Abschiebungen nach Afghanistan, wo es bisher immer heißt, es gibt ja sichere Regionen und dorthin wird abgeschoben. Bleibt es dabei oder sind Sie nun möglicherweise alarmiert worden, um neu nachzudenken?
Ja, vielen Dank für die Frage. Was Ihre grundsätzliche Frage nach einer Bewertung der Sicherheitslage in Afghanistan anbetrifft, da hat Martin Schäfer ja gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Und ich glaube, da ist das Auswärtige Amt in der Regel auch der erste Ansprechpartner. Aber davon völlig unabhängig will ich hier nochmal sehr deutlich machen, dass es ja ohnehin so ist, dass vor jeder solcher individuellen Entscheidung, ob jemand nämlich zwangsweise sozusagen also im Rahmen einer Abschiebung sozusagen die bestehende vollziehbare Ausreisepflicht vollzogen wird oder nicht, ist in jedem Einzelfall ja ohnehin zu prüfen, die Sicherheitslage in dem jeweils betroffenen Land. Das ist keine Entscheidung, die die Politik trifft oder die der Bundesinnenminister per se trifft, sondern das ist eine Entscheidung, die die handelnden Behörden vor Ort treffen. Wie Sie wissen, sind grundsätzlich die Länder zuständig für dieses Thema. Und in jedem Einzelfall, in dem eine solche Abschiebung stattfindet, ist das vorher geprüft worden, ob das für den Betreffenden unter allen denkbaren Gesichtspunkten zumutbar ist oder nicht. Und insofern stellt sich jetzt heute nicht eine völlig andere Situation dar als vor dem Wochenende. So schrecklich die Nachrichten sind, die uns über das Wochenende erreicht haben, sehe ich jedenfalls nicht, dass man von einem solchen Einzelfall jetzt hier heraus eine völlig neue Bewertung in Bezug auf die Sicherheitslage allgemein ableiten könnte. Nochmal federführend dafür innerhalb der Bundesregierung wäre das Auswärtige Amt in enger Abstimmung mit uns. Ich sehe nochmal aber nicht, dass von einem solchen Einzelfall jetzt eine komplette Neubewertung abhänge. Ohne dies, wie gesagt, findet eine solche Maßnahme ohnehin immer nur in einer sehr sorgfältigen oder nach einer sehr sorgfältigen Prüfung des Einzelfalls statt.
Herr Schäfer, können Sie da möglicherweise auch noch etwas zu beisteuern, weil Sie gerade angesprochen wurden?
Ja, ich glaube erstmal, das ist viel zu früh, jetzt Schlüsse abzuleiten. Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir uns erst darum bemühen, gemeinsam mit den zuständigen afghanischen Behörden Aufschluss darüber zu bekommen, was da tatsächlich passiert ist. Das wird selbstverständlich sorgfältig ausgearbeitet. Es würde mich allerdings wundern, wenn es ernste Folgen für den Umgang mit Asylbescheiden hätte. Es könnte allenfalls Folgen haben, auch das scheint mir unwahrscheinlich, für die Abschiebepraxis, also für den Umgang mit solchen Menschen aus Afghanistan, deren Antrag bei uns rechtskräftig abgelehnt worden ist. Aber auch da müssen wir ja sehen, ich hatte gesagt, dass wir noch nicht wissen, welchen Hintergrund eine solche Gewalttat hat. Nehmen wir an, es hätte einen terroristischen, so würde uns das nicht überraschen. Und dann gilt natürlich etwas völlig anderes für die Sicherheitslage von im Land lebenden Afghanen und ausländischen Helfern, weil die Taliban sich auch Deutsche, jedenfalls Ausländer, als Feinde und als offensichtliche Ziele für ihre schrecklichen terroristischen Aktivitäten auf die Fahnen geschrieben haben. Nochmal, das ist zu früh, das jetzt abschließend zu beurteilen. Da müssten wir vielleicht in den nächsten Tagen nochmal miteinander reden, wenn wir wirklich ein klareres Bild davon haben, was da tatsächlich vorgefallen ist. Ja, soweit erstmal.
Ich habe jetzt noch drei Kollegen auf der Liste, die würde ich gerne danach abschließen und dann mit dem Ende der Pressekonferenz kommen. Der nächste ist Herr Steiner.
Ja, auch noch dazu, und zwar ans BMZ, also insofern ist eine gewisse Umbautätigkeit dort vorne erforderlich. Ich würde ganz gerne von Ihnen einfach nochmal den Überblick haben, sozusagen, wie viele GIZ-Mitarbeiter, deutsche Entwicklungszusammenarbeitsmenschen, gibt es denn momentan, die in Afghanistan überhaupt tätig sind? Und haben die Vorfälle jetzt vom Wochenende, beziehungsweise der Vorfall vom Wochenende, hat der irgendeine praktische Auswirkung auf deren Arbeit? Haben Sie dort irgendwelche Leitlinien noch einmal geändert? Und was können Sie uns dazu sagen?
Also für das BMZ selbst sind drei Referenten in Afghanistan, zwei an der Botschaft in Kabul und ein Generalkonsulat in Massa-e-Sharif. Insgesamt sind für die GIZ 1.700 Mitarbeiter in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan tätig. Das sind allerdings 100 internationale Fachpersonen. Da kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie viele deutsche und wie viele andere internationale Fachkollegen. Und 1.600 Ortskräfte, die für die GIZ in Afghanistan im Einsatz sind. Und was Ihre Frage anbetrifft, ob es da jetzt Änderungen gegeben hat, das ist noch zu jung, als dass ich Ihnen dazu was sagen kann. Das ist ja erst gestern passiert und ja.
Gut. Vielen Dank. Dann Herr Jung, noch ein neues Thema.
Ja, nur ganz kurz, Herr Dimroth, Sie hatten letzten Mittwoch angekündigt, dass sich in Brüssel mit allen Beteiligten da über das Laptop-Verbot unterhalten wird. Was ist da rausgekommen?
Ja, vielen Dank. Letztlich ist dabei rausgekommen, dass man beidseitig, also sowohl bei den europäischen Partnern, die da mit am Tisch saßen, als auch bei unseren amerikanischen Partnern, noch weiteren Besprechungsbedarf, Aufklärungsbedarf, Bewertungs- und Einschätzungsbedarf identifiziert hat, den man jetzt im Laufe dieser Woche, mindestens mal im Laufe dieser Woche auf Expertenebene weiter versuchen wird abzuarbeiten, sodass ich ein endgültiges Ergebnis oder einen Beschluss oder Ähnliches Ihnen hier nicht mitteilen kann. Ich kann Ihnen nur mitteilen, dass wir weiter in einem sehr engen Austausch stehen und wie gesagt, jedenfalls im Laufe dieser Woche es auch zu weiteren Besprechungen geben wird auf Expertenebene, so wie es aussieht, morgen oder übermorgen ein nächstes Zusammenkommen, diesmal in Washington.
Wie positioniert sich die Bundesregierung? Also kämpfen Sie dagegen? Dem ist ja sehr verständnisvoll. Und wann ist mit der Entscheidung zu rechnen?
Ja, mit einer Entscheidung ist zu rechnen, wenn dieser Prozess zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurde. Und ganz grundsätzlich ist man nicht besonders gut beraten, jedenfalls, wenn man in laufenden Verhandlungen presseöffentlich darüber berichtet, wie man gedenkt, in diesen Verhandlungen zu agieren. Völlig unabhängig davon gilt das, was ich hier dazu auch schon letzte Woche gesagt habe, dass wir natürlich an einem Höchstmaß an Sicherheit auch für den Bereich der Luftsicherheit interessiert sind. Das ist völlig klar. Gleichzeitig aber auch sehr wohl anerkennen, dass es sozusagen Interessen der Mach- und Handhabbarkeit derjenigen, die für die Durchführung solcher Flüge verantwortlich sind, geht. Und das muss in einen vernünftigen Einklang und Ausgleich gebracht werden. Und daran sind wir interessiert. Und das ist unsere grobe Linie. Wie gesagt, zu Details macht es wenig Sinn, vor und in laufende Verhandlungen hinein das presseöffentlich kundzutun.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
So, und die letzte Frage des heutigen Tages geht an die Kollegin. Bitte.
Eine Frage aus Rai TV Italien für das Gesundheitsministerium. Italien hat wieder eine Pflicht angeführt für Impfungen, also eine Impfpflicht für Kinder. Was ist die Position der Bundesregierung dazu?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also in Deutschland ist vor knapp 2 Jahren das Präventionsgesetz in Kraft getreten. Und dieses sieht unter anderem halt eben auch eine beratende eine verpflichtende Impfberatung vor dem Kita-Eintritt vor. Das heißt, Eltern, die ihr Kind in die Kita geben möchten, sind dazu verpflichtet, sich zu einer Impfung beraten zu lassen. Und wir setzen in erster Linie halt eben auf diesen Faktor Aufklärung und Information und werden diesen Faktor gleichwohl wir natürlich wissen, dass es nicht reicht, nur an die Eltern zu appellieren, halt eben auch verschärfen. Das heißt, wir möchten im Sommer dieses Jahres dann halt eben ein Gesetz dann auf den Weg bringen, das vorsieht, dass Kitas, die darüber Kenntnis haben, dass Eltern eine Impfberatung verweigern, diese dann halt eben auch an die Gesundheitsämter weitergeben können.
Zusatz?
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Regierung eine Impfpflicht einführt?
Ja, wie ich gerade ausgeführt habe, wir setzen in erster Linie auf den Faktor Aufklärung und Information. Wir beobachten natürlich die Situation in anderen Ländern sehr genau. Es gibt ja Erfahrungen mit der Impfpflicht beispielsweise in den USA oder auch in Rumänien. Die Impfquoten, die da teilweise erzielt werden, geben uns Anlass dazu, in erster Linie auf den Faktor Aufklärung und Information zu setzen. Und um das Thema vielleicht noch ein bisschen einzuordnen, also teilweise entsteht der Eindruck, das Problem sind die Impfgegner. Das ist tatsächlich nur ein sehr, sehr kleiner Anteil. Also wenn wir beispielsweise an die Standardimpfungen denken, da erzielen wir bei den ersten Impfungen eine Impfquote von ungefähr 96%. Um eine ausreichende Herdenimmunität in Deutschland zu erreichen, bräuchte man eine Impfquote von 95%. Geht es aber um die zweite Standardimpfung, sinkt dieser Prozentsatz bereits auf 92% ungefähr ab. Das heißt, wir haben es da nicht mit erklärten Impfgegnern zu tun, sondern wir brauchen Aufklärung. Also es muss immer wieder daran appelliert werden und immer wieder daran erinnert werden, diesen Impfschutz tatsächlich auch aufzufrischen.
Dann danke ich schön für heute, wünsche einen schönen Tag und wir sehen uns am Mittwoch.
Das war interessant zum Schluss.